Ich bin jetzt der Monaco-Franze von Köln. Der Colonia-Franze. So. Wenn ich jetzt noch das Soundboard finde, ich habe so eine schlechte Musik aufgenommen, aber die muss jetzt sein.
Schlechte Musik ist gut.
Ja. Ist wahrscheinlich die schlechteste, die ich seit langem eingespielt habe, aber jetzt muss man jetzt durch. Herzlich willkommen im Sumpf. Teuflische Nachbarn, das kennt man. Die hat man so gut wie überall, wenn man nicht gerade allein auf einer einsamen Insel lebt. Aber auch dann gibt es ja irgendwo noch die Nachbarinsel am Horizont. Ob man jetzt in der Großstadt lebt und die Nachbarn direkt Wand an Wand, dünne Wände einen nur von den Nachbarn trennen oder mitten in der weiten Prärie, wo die Büffel, der böse Nachbarsclan einen Tagesritt weit entfernt, der Clan der verfeindeten McAllens, die während der letzten Dürre in den Fluss gepinkelt haben. Oder ob man vielleicht in einem Zelt, in einem Militärlazarett lebt und auch da Zeltnachbarn hat oder andere Leute in diesem Lager leben. Oder ob man in der Vorstadt wohnt. Teuflische Nachbarn gibt es überall und über solche Vorstadtnachbarn werden wir heute reden, über die sogenannten Burbs, die Suburbs. Und dazu habe ich hier zwei Nachbarn in den Sumpf eingeladen. Sumpf-Mitbewohner, Mitnachbarn. Auch und wahrscheinlich, wenn ich das richtig denke, seid ihr beide eigentlich auch Burbs, Burb-Mitbewohner. Da ist der Tobi aus den Burbs von Porz.
Schlüpp, schlüpp, auf jeden Tag.
Kann man das so sagen? Sind das die Burbs?
Wir sind hier sehr burbig, ja doch. Mhm. Wir burben hier rum.
Ja, das außerdem. Und aus den Burbs von Hattingen, was ich gelernt habe, was eine sehr pittoreske Altstadt hat. Aber ich glaube, Lars, bei dir ist es doch eher burbig.
Ja, ziemlich. Also ja. Ich komme auch immer wieder dazu, dass ich denke, irgendwie fühlt es sich auch so ein bisschen, als würde man hier durch Springfield laufen, weil man irgendwann alle Leute vom Sehen her kennt. Den extra großen Mann, den verrückten Mann, der aussieht wie ein Maulwurf oder so. Das ist bei uns fast genauso.
Das habe ich aber hier in der Stadt genauso. In meinem Veedel kenne ich ja auch alle vom Sehen. Da ist der eine Typ, der aussieht, als ob er der Sohn von Heinz-Dietrich Genscher wäre. Ich habe nie herausgefunden, wie der wirklich heißt, aber er sieht für mich, da ist der Zwergenkönig, da ist der Sohn von Heinz-Dietrich Genscher. Die kenne ich auch alle. Vom Sehen mit Namen, die nur ich kenne. Also es ist auch eine Nachbarschaft hier bei mir in Köln-Nippes.
Die grimmige Dame mit dem Schäferhund. Aber die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die wohnt irgendwo oben auf dem Berg.
Wahrscheinlich wurde die mittlerweile von ihrem Schäferhund zerfleischt.
Vielleicht der Schäferhund von ihr.
Oder so.
So wie die geguckt hat.
Lionel, your mom has eaten my dog.
Nachbarn sind was Seltsames. Tobis Nachbarn haben wir schon mal gehört im Podcast. Oder zumindest habe ich sie während einer Aufnahme gehört, auch Wand an Wand.
Das stimmt, wir sind hier sehr dünnwandig. Man könnte auch meinen, wir wohnen im Zelt.
Naja, ich frage mich ja immer, wie die das aushalten im Mesh, in diesem Zelt, wo die ja im Sumpf noch nicht mal die Wände runterfahren, sondern nur die Moskitonetze, also so gar keine Privatsphäre haben. Das finde ich immer erstaunlich.
Wenn man sich auf das niedrigste Niveau runter reduziert, ist einem das scheißegal, glaube ich. Das ist so wie auf dem Festival.
Wahrscheinlich.
Da hast du ja, je nachdem, wie abgespackt du bist, hast du ja auch keinerlei Privatsphäre mehr. Da kackst du ja auch mitten aufs Infield. Also das ist
Naja, gut. Ich meine, okay, so viel. Das ist, ja, gut, das sagt jetzt jemand mit Festivalerfahrung. Aber wir hatten es ja auch schon mal mit Zeltlagern. Ich habe Zeltlager, Pfadfinder-Zeltlager und Camping. Stimmt, da ist man irgendwann, was Privatsphäre angeht, einfach abgehärtet.
Im Zweifel hilft Alkohol. Ja. In rauen Mengen.
Da hört man, also hier bei mir wünsche ich mir manchmal etwas mehr Privatsphäre. Die Wände sind auch relativ dünn. Das merke ich jetzt, seit ich neue Nachbarn habe. hier direkt nebenan. Früher hatte ich eine Nachbarin, die zu bestimmten Tageszeiten am Tag unglaublich laut gelacht hat. Ich habe nie herausgefunden, worüber oder ob das vielleicht ein irrer Radiowecker war, aber das war immer das gleiche verrückte, wahnsinnige Lachen. Die jetzige Nachbarin ist sehr viel ruhiger, bis auf alle paar Wochen dann die ganze Nacht durch. Dann ist aber Party bis früh am Morgen. Was du machen sollst, gegen die Wände klopfen oder was macht man da als böser Nachbar?
Vor allem die Frage, ja.
Fällt mir immer auf, dass ich wahrscheinlich der laute Nachbar bin, wenn ich den ganzen Tag Filme anschaue. Das hört die wahrscheinlich. Also denk ich mal, beschwerst du dich jetzt? Ist das jetzt fair, wenn...
Ja, das ist immer, wenn man dann anfängt zu realisieren, dass man ja selbst das sein kann, was man gar nicht haben möchte. Mhm. So, wenn man in den Zug steigt und sich dann denkt, hoffentlich sitze ich nicht neben so einem stinkenden Typen. Und dann irgendwann, hoffentlich stinke ich nicht.
Ja, ja.
Hoffentlich sitze ich nicht neben so einem großen, dicken Typen. Oh, Ja. Das könnte natürlich, ja, das ist genau diese Art Selbsterkenntnis.
Wir stehen ja hier frei bei uns mit dem Haus. Das heißt, wir haben mit den Nachbarn relativ wenig zu tun. Das ist nur immer ein bisschen problematisch, wenn man dann im Urlaub irgendwo im Hotel ist mit den Kindern, weil die es halt dann auch nicht kennen, dass sie generell etwas leiser sein müssen, wenn sie durch die Gegend rennen.
Ja klar, ja. Das war ja bei uns auch so früher. Zu Hause hatten wir auch ein Haus und einen großen Garten. Im Haus waren wir nicht leise. Wenn wir dann aber irgendwo waren, wo die Nachbarn also im Urlaub Wand an Wand wohnten, dann musste man uns Kindern das auch erstmal beibringen, dass man da jetzt vielleicht etwas weniger lautstark durch die Wohnung und durch, wenn wir da am Meer waren, an der Adria, war das halt so ein Meer-Apartment-Riesenkomplex. Da war unsere größte Leidenschaft als Kinder, durch die Stockwerke, durch die Gänge zu rennen, wie bekloppt und laut zu sein. Da werden sich die Nachbarn auch bedankt haben. Aber mein Gott, wir waren die deutschen Touristen. Also war hier alles
ihr
verloren.
Ihr habt das Geld gebracht.
Genau.
Außerdem ist das dann immer was ganz anderes.
Ist das dann so gewesen wie in diesem Loriot-Sketch mit der Familie, die dann in diesem Wohnkomplex verloren geht am Strand?
Och, den kenn ich. Nicht den? Den kenne ich
den
gar nicht.
Den kennst du garantiert. Das war nicht in einem Film, das war ja. Mit,
wo die laufen die ganze Zeit durch. Ich glaube, es ist auch nicht wirklich ein Hotel am Strand gewesen. Es ist irgendwie so ein riesiger halt Wohnkomplex gewesen, wo sie dann in voller Touristenmontur und mit aufgeblasenem Gummiboot schon durch die Gänge marschieren und alle Leute fragen, wo geht's denn hier zum Strand?
Ja, es hatte was vom Charme wie die Ruhr-Uni Bochum.
Ja.
Kommt mir vage bekannt vor. Loriot müssten wir auch mal in den Sumpf bringen. Heute geht es um eine andere Komödie. Heute geht es, wie gesagt, um meine teuflischen Nachbarn, The Burbs. Einen Film von Joe Dante mit einem sehr jungen Tom Hanks in der Hauptrolle von 1989. 101 Minuten lang, jawohl. Und über den reden wir, die meine teuflischen Nachbarn. The Burbs, das sind The Suburbs, die Vororte. Und genau da spielt der ganze Film. In einer Sackgasse, in einem Burb, in einem Vorort von, wer weiß schon wo, irgendwo in Amerika.
Genau.
Hauptdarsteller Tom Hanks, Carrie Fisher, Bruce Dern, Wendy Schall, Rick
Duchovny.
Corey Feldman. Corey Feldman. Brother Theodore, Henry Gibson, was haben wir hier? Gail Gordo, oh Gott, ich hätte meine Schrift. Robert Picardo, der Doktor von der Voyager in einer Nebenrolle als Müllmann und der unvermeintliche Dick Miller in einem Joe Dante-Film gehört auch dazu, ebenfalls als Müllmann.
Aber ich glaube, Robert Picardo ist auch so ein ständig auftauchender bei Joe Dante. Ich weiß, dass der in Matinee von Joe Dante auch mitspielt.
Kann sein. Eine größere Rolle. Ich habe die Joe Dante-Filme nicht mehr so richtig auf dem Schirm, schon seit einiger Weile. Die habe ich früher, kannte ich die alle. Heute ist Robert Picardo das Voyager-Gesicht und nicht mehr, wenn ich den irgendwo plötzlich wiedersehe, dann bin ich mal ganz überrascht. Hoppla, das ist ja der Doktor. Mein Bruder, der Doktor. Mit großartiger Musik von Jerry Goldsmith, möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen. Da kommen wir vielleicht. Nein, ich habe diesmal keine Musik vorbereitet. Na, egal. Ich habe es versucht einzuspielen.
Schrecklich. Ich fand den Einspieler sehr schön, das muss ich dazu sagen. Du hast ihn ja als nicht so gut angeteasert. Ich fand ihn wunderschön.
Ja, hat man
muss jetzt gestehen, ich habe es nicht erkannt.
Hat man Ennio Morricone rausgehört?
Nein.
Okay, dann ich hatte wirklich genauso schlecht, wie ich gedacht habe. Man hätte eigentlich Ennio Morricone heraushören müssen.
Ich hatte mir sowas gedacht nach deiner Einleitung, dass es in die Richtung ging, dass es dann irgendwie Western-Musik gewesen ist.
Ja, das war tatsächlich. Achso,
darauf bin ich jetzt aber auch.
Es gibt in dem Film diese großartige Italo-Western-Szene, zu der wir hoffentlich noch kommen, wo dann auch so ein Ennio Morricone-Stück, ich glaube, entweder aus A Few Dollars More oder Mein Name ist Nobody eingespielt wird. Die ist ganz fantastisch und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich hätte so viel andere Musik heute noch einspielen können, aber nein, ich musste mich auf den Quatsch. Was soll's? Tobi, du wolltest den Inhalt versuchen.
Ich habe mich freiwillig dazu gemeldet. Ja, das ist. Ich hoffe, wir haben jetzt wenige Minuten Zeit. Ich muss mich anders hinsetzen. Oh. Ich sitze den ganzen Tag schon. So, also, wir befinden uns in den USA, soweit so unspektakulär, westlich des Lake Michigans auf Höhe von Chicago. Ich denke in Des Moines oder wie dieser Ort heißt. Aber damit es etwas passender ist, es gibt dort auch einen Ort namens Enterprise. Ich glaube, wir befinden uns auf der Enterprise.
Ach, wie hast du das jetzt herausgefunden?
Google Earth.
Ach so. Der Anfang, der Zoom vom aus dem Weltall auf die auf den
Globus. Das kann natürlich auch alles Verarsche sein. Aber ich glaube nicht.
Das ist ja sowieso, das habe ich mich nämlich auch direkt gefragt bei diesem Zoom. Wie haben die das gemacht ohne Google Earth damals?
Der Zoom ist übrigens toll. Das ist das, was ist das, Universal?
Ja.
Universal-Logo, der Globus. Und dann gibt es einen Zoom auf den Globus auf Amerika und man zoomt immer weiter rein in dieses Straßennetz und landet dann irgendwann in diesem Vorort, in dieser Sackgasse mit den Häusern. Ganz fantastischer Effekt, hergestellt von Industrial Light and Magic.
Oh.
Die haben tolle Sachen gemacht, unter anderem für diesen Film künstliche Hundehaufen. Auch dafür war Industrial Light and Magic in diesem Film
zuständig. Und die Weltkugel wirkt ja im Allgemeinen, bevor wir gleich zum Inhalt wiederkommen, wirkt ja relativ braun.
Ja,
so
stimmt.
Wie das Grundstück der Globex.
Wie das Grundstück der Globex, das ist wahr. Okay,
also Inhalt. Wir befinden uns halt in Enterprise wahrscheinlich, in einer Sackgasse, in der, ich habe es mir aufgeschrieben, ich kann das aber nicht lesen von hier aus, in der Mayfield Palace, 600W, ja. Was auch immer das heißen mag. Eine sehr spießige Nachbarschaft, wie es sich für auch Köln-Ports oder Hattingen oder Nippes bezeichnen ließe. Dort in einem freistehenden Haus, was wiederum nicht zu Köln-Ports zählt, weil freistehende Häuser gibt es hier nicht.
Zumindest dann wiederum nicht, wo ich wohne. Hattingen.
In Hattingen wieder. Sind drei Männer eingezogen und die werden von den sehr spießigen Nachbarn doch argwöhnisch betrachtet. Wobei auch da die Nachbarschaft die Eigenschaft hat, oder die Eigenheit hat, auch gegenseitig immer übereinander zu reden, was wieder sehr spießbürgerlich vorstädtisch ist. Ich weiß nicht, wie das in den Zentren der Metropolen ist, aber ich glaube, da ist es zu anonym. Hier spricht man in den Vororten auf jeden Fall stark übereinander. Und genauso ist es halt auch in Enterprise.
Enterprise.
Ja, da gibt es auch noch einen Ort, der heißt Altona. Also wäre auch sympathisch. Ne? Erinnert direkt an Hamburg.
Ach jo.
Vielleicht sind wir auch
mal. Der Ort hat einen Namen. Der wird ein paar Mal benannt. Der hat.
Wird der Ort?
Im Film kommt der Name des Orts vor.
Ich habe ihn nicht gehört.
Der heißt definitiv nicht Enterprise.
Das ist ja schade. Aber es gibt die
irgendwas
Elm
mit Springs. Irgendwas mit Springs war der Name des Orts. Den erwähnen die ein paar Mal.
Dann haben die den so ungünstig erwähnt, dass ich Stoffel das nicht mitbekommen habe.
Gell, so ist das.
Naja, wie dem auch sei. Die Nachbarschaft zerreißt sich halt immer das Maul über die Kloppex, die seit einem Monat da wohnen und sind natürlich sehr schnell der Meinung, dass da was nicht richtig sein kann. Zumal ja auch seltsame Lichter und Geräusche aus dem Haus, speziell aus dem Keller herauskommen. Man fragt sich, wo die anderen, die vorherigen Nachbarn dort geblieben sind, die da gewohnt haben. Dann verschwindet der Walter und die...
Der Walter ist ein alter Nachbar.
Mit seinem Hund. Mit Hündchen, Queenie. Ja. Ach, ich kann das gar nicht so hoch. Der verschwindet jedenfalls. Man findet nur sein Tupet. Und sofort ist klar, das können nur die Neuen sein. Man versucht ziemlich schräge Annäherungsversuche. Irgendwann bricht man auch ein, gräbt den Garten um. Also es wird jetzt...
Es zieht sich über den ganzen Film hin.
Das zieht sich über den ganzen Film. Es ist sehr schräg. Und am Ende führt es dann dazu, dass das Haus explodiert. Und man der Meinung ist, es war
ja
nichts. Sehr elliptisch
gerade zusammengefasst.
Ja, wir kommen ja auf die Details noch. Sonst schweifen wir nur wieder ab.
Ja, ja.
Und am Ende findet man dann doch heraus, dass. Und das sagen wir am Schluss.
Ja, ja, komm, wir spoilern hier. Die Verdichtigungen waren alle
schon?
Richtig. Ja, komm.
Oh Gott, das sind Mörder. Das sind tatsächlich Mörder.
Die Glopex, die man ja auch zwischendrin mal als Höflichkeitsbesuch besucht hat, sind tatsächlich genau so schräge Typen, wie man vermutet hat. Obwohl bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon eher die Vermutung da war, es sind gar nicht die grauslichen Nachbarn in dem heruntergekommenen Spukhaus, die Gruselnachbarn, die teuflischen Nachbarn sind, sondern die ganz normalen Nachbarn. Das sind die teuflischen Nachbarn. Und die anderen, die Klopexen, halt einfach nur Exzentriker, die ihre Ruhe haben wollen, bis sich dann herausstellt, nein, sie hatten doch recht, die Klopex sind irre Mörder, die überall Menschen töten und abschlachten und verbrennen und in ihrem Kofferraum lauter Schädel haben und im Keller des Klopex-Haus ist der wahnsinnige Dr. Klopek dabei, diese Nachbarn alle zu meucheln und hinzurichten und will dann am Ende Ray, gespielt von Tom Hanks, in dem Krankenwagen, in dem Ray liegt, weil er in dem Keller war, als das Haus in die Luft gegangen ist und sich da.
Er ist ja auch der Grund dafür.
Er ist auch der Grund dafür.
Er hat auch die Gasleitung angebuddelt.
Genau. Und dann will der ihn noch umbringen und die schaffen das, den kommen und. Ein irgendwie so eine Art Happy End am Ende und Corey Feldman durchbricht die vierte Wand und sagt, ich liebe diese Nachbarschaft
oder
diese Straße. Diese Straße.
Ich habe ja tatsächlich auf meiner Blu-ray auch ein alternatives Ende drauf gehabt.
Das habe ich auch auf YouTube gefunden, ja.
Ah, okay. Erzähl mal, ich habe das nicht gesehen.
Es ist leider nicht das, was bei der IMDb erwähnt wird, dass es tatsächlich ein Ende wohl geben sollte, wo Ray umgebracht wird tatsächlich von Dr. Klopek. Aber das ist jetzt, dass er dann in dem Krankenwagen auf Dr. Klopek trifft und der ihm dann so eine Spritze verabreichen will. Ja. Und die beiden dann mit dieser Bahre aus dem Wagen herausrutschen und durch die Gegend fahren und dann halt alle umherstehenden Nachbarn und Polizisten direkt sehen, dass, sie ertappen dann Dr. Klopek auf frischer Tat, als er versucht, Ray umzubringen.
Das ist das Ende, was ich kenne.
Das ist, dass er mit der Bahre aus dem Krankenwagen herausrauscht und durch die Nachbarschaft rauscht. Das ist das normale Ende. Das ist das reguläre Ende. Und dann gibt es noch dieses alternative Ende, wo die Nachbarn hingehen, wo Carol zu dem Nachbarn Art sagt, jetzt geh mal hin und entschuldig dich bei ihm. Ja, ja. Und dann kommen die Nachbarn nämlich zu dem Krankenwagen, machen die Tür auf und sehen dann im Krankenwagen, wie Ray Dr. Klopek ringt. Und das Ende habe ich auch heute auf YouTube gesehen und es ist irgendwie ein bisschen ernüchternder, dieses Ende. Das ist ein bisschen traurig. Am Ende sind sie alle irgendwie so, gehen nach Hause und sind alle nicht so
richtig glücklich. Ach, die finden dann auch die Leichen gar nicht?
Nee, die Leichen im Kofferraum kommen da nicht vor bei dem Ende.
Nee, der will einfach Dr. Klopek will nur Ray umbringen und hält ihm dann noch einen Vortrag, eine Moralpredigt. Wir wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden und sie sind die Monster. Das ist nicht so ein schönes Ende wie dieses ziemlich spektakuläre, vollkommen überdrehte Ende, das es dann im Film tatsächlich gab. Aber dieses, was du gemeint hast, Lars, dass es ein Ende geben sollte, bei dem Ray umgebracht werden sollte, das war eigentlich ursprünglich mal so geplant gewesen. Und dann hatten sie Tom Hanks gecastet. Und weil der gerade so ein Everybody's Darling-Star war, hat man sich gesagt, wir können Tom Hanks nicht umbringen. Hm. Das wird das Publikum uns nicht verzeihen. Also lassen wir das, schreiben wir das direkt um.
Genau, Tom Hanks muss nämlich noch lebendig beim ZDF mit einer blödsinnigen Mütze irgendwas tanzen. Bei Wetten, dass.
Ach ja, war das da?
40 Jahre später oder so.
Ach so.
Und meine DVD oder meine Blu-ray startet ja auch, was mich sehr überrascht hat, also die fing dann an, ich habe sie reingelegt, habe gestartet. Und das Erste, was kommt, ist Joe Dante, der in einem Kino sitzt und einen auf Deutsch begrüßt.
Oha.
Und dann auch halt sagt, dass der Film nach Gremlins wohl der ist, der am meisten, der die meiste Popularität besitzt von seinen Filmen. Unter anderem deswegen, weil es eines der absoluten Karriere-Highlights hat von Tom Hanks, nämlich die Szene, wo er Sardinen essen muss.
das ist auch sehr schön.
Die Sardinen-Szene ist so großartig. Das ist, wenn sie die Klopex zum Anstandsbesuch besuchen und
die Frauen. Die Frauen wollen das.
Die Frauen
die Männer wollen,
das.
Wollen ja lieber irgendwie irgendwelche schrägen Sachen machen. Ja. Und die Frauen sind mutig und sagen, wir gehen da jetzt hin.
Und bringen Kekse mit. Und dann sitzen die da in diesem Wohnzimmer und alles ist so unangenehm. Und dann bringt Hans, der Sohn, Neffe der Klopex.
Auch das ist eigentlich nicht ganz klar. Ne? Es ist, wer ist der Vater von den beiden alten Männern und wo ist die Mutter?
Ja, also irgendwie habe ich so den Verdacht, das sind beides Onkel von ihm. Irgendwie wirken die beide nicht, als ob sie sein. Das ist. Hans wirkt wie ein Tier. Das ist so ein junger Mann, der hat keinen Bart, der hat ein Fell. Das ist so ein rotes Fell, das der am Hals hat. Der wirkt auch so tierisch und so verschüchtert und zuckt immer. Und dann bringt er zum Kaffee oder zum Tee, was immer da trinken, eine Schüssel mit Brezeln, mit kleinen Brezeln und eine Dose mit Sardinen. Und Sardinen bietet das so an und alle, aha, und Tom Hanks nimmt dann eine Sardine, glibbert die so aus dieser Sardinendose, sondern nur die Dose da raus. Und allein das Sounddesign ist so genial, weil du hörst dieses Glitschen und Glibbern die ganze Zeit. Und dann legt er die Sardine auf die Brezel drauf und isst diese Sardine. Und neben ihm sitzt Onkel Ruben, gespielt von Brother Theodore, und starrt ihn die ganze Zeit an mit einem Blick, der ihn töten könnte. Und Tom Hanks isst diese Sardine und du hörst dieses Crunchen und Glibbern und das ist so unglaublich. Kann man nie wieder Sardinen essen.
Er isst sie aber auch nur, weil seine Frau Carol ihn anguckt und sagt, komm, jetzt mach, ist lecker. Zeig mal,
dass du dich benehmen kannst. Aber in dieser Szene, wenn sie da in dem Haus sind, und das ist wirklich ein total altes, heruntergekommenes Haus, interessanterweise ist in dieser Straße, das ist das Backlot der Universal Studios, also so der Außendrehanlage, das ist eine ganz bekannte Straße, da wurden die Desperate Housewives gedreht, da wurden zig Serien und Filme gedreht, unter anderem auch die Munsters. Und ich dachte immer, das Haus der Klopex, das wäre das Haus der Munsters, aber ich glaube, das Haus, in dem Ricky Butler, gespielt von Corey Feldman, wohnt und die Veranda anmalt, das müsste eigentlich das Haus der Munsters ursprünglich gewesen sein.
Oh, das weiß ich nicht mehr. Meinst du?
Aber sie sind halt in diesem Haus, das eigentlich mehr wirkt wie die Munsters oder die Addams Family.
Ja.
Und es ist alles so runtergekommen und dann ist da Bruce Dern, wirklich der sowieso, der absolut, das sind eigentlich alles unglaublich geile Charaktere, die sind alle zum Schreien, die Leute da. Bruce Dern spielt einen Vietnam-Veteranen. Ne, vielleicht ist das die Mesh-Zusammenhang. Der Veteran aus dem, na gut, aus dem falschen asiatischen Krieg. Allein schon immer, wenn er seine Hawaii-Hemden trägt, das allein wäre der schon ein Mesh-Bezug. Gesprochen von, ich habe ihn doch hier.
Ich habe es aufgeschrieben.
Klaus Jepsen. Also die Klaus Jepsen, den wir als die deutsche Stimme von Major Charles Emerson Winchester III. Kennen. So,
stimmt.
Und der ist die ganze Zeit so immer so aggressiv und benimmt sich immer daneben und alles. Und dann steht er da rum, die anderen haben sich hingesetzt und Rumsfeld, das ist die Rolle von Charakter von Bruce Dern, steht er so im Hintergrund rum und fängt an der Tapete zu zupfen. und rupft da so ganz langsam so einen ganzen Streifen von der Tapete ab, bis er merkt, dass er die Tapete kaputt gemacht hat und versucht, hier wieder dran zu fummeln. Und das ist alles improvisiert gewesen, weil zu der Zeit, als es gedreht wurde, einen Autorenstreik gab und die das Drehbuch nicht mehr nicht überarbeiten konnten und zum Teil kein richtiges Drehbuch hatten und einfach Joe Dante den Schauspielern gesagt hat, improvisiert. Wir haben
Ach, damals gab es also auch schon Autorenstreiks.
Mhm. Ja. Ah. Ich glaube, ganze zwei Filme sind in der Zeit entstanden und Joe Dante hat es aber noch geschafft, den Drehbuchautoren ans Set zu kriegen, indem er ihm, glaube ich, eine Mini-Rolle gegeben hat im Film, sodass der wenigstens vor Ort sein konnte, ohne Probleme mit der Gewerkschaft zu kriegen.
Ah,
weil das anscheinend dann erlaubt war, noch zu Schauspielern, wenn man Drehbuchautor war.
Sodass der wenigstens da sein konnte oder nicken durfte, so Handzeichen heimliche geben konnte wahrscheinlich. Interessant. Toll.
Ja, das Problem ist, bestimmt ist mir Bruce Dern vorher schon mal aufgefallen, aber das erste Mal, dass ich Bruce Dern richtig wahrgenommen habe, war halt in Nebraska. Und wenn man ihn jetzt in Nebraska sieht und dann vergleicht mit dem Charakter, den er hier spielt, sind das ja die unterschiedlichsten Welten, die man sich vorstellen kann.
Was ist denn Nebraska für ein Film? Das sagt
da mir. Ist er so ein sehr in sich gekehrter, weiß ich nicht, so ein Vater, der nach Nebraska auf so ein Familienfest fährt. Wo ich auch gedacht habe, ist wie bei uns damals so Familienfeste zu Weihnachten. Alle sitzen irgendwie im Zimmer und schweigen sich an. Also es ist sehr, sehr stiller Film. Und hier ist er halt dieser extrovertierte, patriotische Veteran.
Ja, er wird als Waffenhändler bezeichnet, läuft auch immer irgendwie, also wenn er nicht Hawaii-Hemd trägt, dann trägt er Uniformen oder ein Tarnfleck-Pyjama. Das ist auch eine großartige Szene, die mit den Müllmännern. Das ist, sie beobachten nachts Ray, Art und Rumsfeld. Art ist der Nachbar, der als der dicke Nachbar bezeichnet wird.
Der Trollige, so ein bisschen der Homer Simpson, ne?
Ja, mit überhaupt die deutschen Synchronstimmen. Ich habe es mir diesmal auf Deutsch angeschaut, weil ich es einfach musste. Tom Hanks natürlich, Arne Elsholz, das ist die Tom Hanks-Stimme. Und Art Weingartner, gespielt von Rick Ducommun, wird von Thomas Danneberg gesprochen. Und man hat dann eigentlich die ganze Zeit, immer wenn er so begeistert irgendwelchen Blödsinn vor sich her zapft, dann hat man eigentlich Dan Aykroyd im Kopf aus Ghostbusters.
Ja. Und der andere ist dann Bill Murray. Das hatte ich dann, wenn man die Augen zumacht, ist es, als würden sich Bill Murray und Dan Aykroyd in den Ghostbusters unterhalten.
Ja, und Corey Feldman wird von Oliver Rohrbeck gesprochen. Das passt einfach alles so herrlich. Das ist wundervoll. Das sind diese Stimmen, das sind so.
Ja, das Corey ist halt Feldman, diese Zeit von früher. Ne? Das ist so.
Das sind die. Corey Feldman spielt den Teenager-Rocker-Sohn von den Nachbarn, die irgendwie weg sind und die Eltern sind weg und er nutzt die Gelegenheit, um die Veranda mit Farbe zu verunstalten oder was immer der da macht. Streichen.
Ja, er will da streichen und. Aber. Eigentlich ist er auch einfach nur da und macht Party.
Ja.
Er ist so der Off-Kommentar. Er kommentiert dann für den Zuschauer, was so passiert auf der Straße. Ein bisschen wie so ein Fußballkommentator.
Ja, er lädt ja auch seine Freunde ein, sich das Schauspiel anzuschauen, sich die Show, die Party anzuschauen. Erst seine Freundin und dann seine Clique, die sind da und schauen sich an, was da so passiert. Und er genießt das und er ist ja auch dann der wirklich dann am Schluss in der letzten Szene die vierte Wand durchbricht und in die Kamera schaut und sagt, ich liebe diese Straße. Das ist eine geile Szene. Eigentlich sind solche Szenen immer schlimm, aber in dem Moment passt es einfach, dass Corey Feldman sich ans Publikum wendet am Schluss. Ganz am Schluss, letzte Szene, passt einfach.
Aber dann kann ich ja jetzt hier auch schon loswerden, was mein Hauptanliegen ist, loszuwerden bei der Besprechung. Nämlich, dass ich mit alle Schauspieler toll finde, nur bei seinem Nachbarn Art, denke ich, haben sie John Candy nicht gekriegt für die Rolle? Jetzt habe ich aber auf der IMDb gelesen, dass tatsächlich nicht John Candy geplant war, sondern Rick Moranis als Nachbar, was auch gepasst hätte, dann wäre er zum zweiten Mal ein nerviger Nachbar gewesen, neben Barney Geröllheimer in den Flintstones. Aber dieser Rick Ducommun ist halt so ein, den kennt man dann halt auch nicht. Ich glaube, der hat bei Spaceballs eine kleine Rolle gehabt. Und irgendwie hat der so ein Skater-Label gehabt, habe ich dann herausgefunden.
Aha.
Es ist wirklich so, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist jemand, den man wirklich gut gekannt hat, aber das lag an der Synchronstimme. Weil der diese wahnsinnig bekannte Synchronstimme hatte und daher hatte ich das Gefühl gehabt, das ist jemand, den ich tausendmal gesehen habe, aber es stimmt, den Rick Dukeman kennt man nicht, der ist unbekannt.
Der hat in vielen Filmen mitgespielt, die ich sogar kenne, aber ich kann mich da an keine einzige Rolle erinnern.
Ja, und das ist dieser nervige, verrückte Nachbar, der seinen ersten Auftritt hat, indem er sich mit einem Ast tarnt und einem Gewehr durch den Garten von, nicht durch den eigenen Garten, sondern durch den Garten von Ray pirscht, um mit dem Gewehr auf eine Krähe zu schießen. Allein, dass der mit dem Gewehr und davor so einen kleinen Ast, dann schießt er auf die Krähe und Ray sitzt in seiner Küche mit seiner Frau Carol und die hören den Knall, den Schuss und Ray sagt, das ist Art, mit einem Gewehr. Und was macht er? Er rennt raus. Das ist ein Verrückter im Garten, der schießt gerade auf eine Krähe und schießt der Toneule den Kopf weg. Ray kommt rausgerannt, Art dreht sich zu ihm um, ein Schuss geht los und 10 Zentimeter neben dem Kopf von Ray explodiert die Hauslampe. Was sagt Art als erstes? Hey, Ray, was macht ihr gerade? Essen? Ja, ich schieße meinem Nachbarn beinahe den Kopf weg und lade mich zum Frühstück ein. Und dann frisst er auch den Kühlschrank leer, wie ein Schwein. Der ist die ganze Zeit am Essen. Er holt sich
ein riesen fettes Stück Schweinerippe oder Rinderrippe aus dem Kühlschrank und zimmert sich das in die Rübe.
Und eine Ananas und eine Riesentube Ahornsirup und noch was alles. Und wenn das Ray aufsteht, isst du das noch und stopft sich die Pfannkuchen rein.
Das habe ich auch gedacht. Das wäre das Erste, was ich mir bestimmt schnappen würde. So eine Ananas. Das Komplizierteste, was man irgendwie zubereiten kann, so spontan zum Essen.
Ja, ja. Wo man nicht einfach mal so reinbeißen kann, sondern man nimmt sich so eine Gans und es ist eine riesen Ananas. Ich esse ja Ananas sehr gerne, aber die man bei uns kriegt normalerweise, sind sehr viel kleiner. Also das ist so eine Familienananas. Und ich stelle mir vor, dass der die Gans isst. Irgendwie schafft er das. Der wird diese Ananas aufgefressen haben. Unglaublich, der Typ. Und der ist halt wirklich, der ist wirklich schräg drauf und nervt und ist auch nicht der Hellste. Ich wollte zu den Müllmännern kommen. Das ist nämlich eine meiner Lieblingsszenen. Wenn sie da nachts beobachten, sie die Klopex sehen, wie Hans, der Junge, von der Garage mit dem Auto rückwärts runter zur Straße fährt, aus dem Auto.
Nee, er fährt vorwärts.
Vorwärts?
Er fährt rückwärts zurück, aber er fährt vorwärts
runter, holt aus dem Kofferraum einen großen Müllsack, stopft ihn in die Mülltonne und prügelt mit so einem Stock oder Besen auf die, wütend stopft er das rein und prügelt darauf ein. Und die anderen drei stehen so da auf der anderen Straßenseite mit einem Nachtsichtgerät von Rumsfeld und sagen, ich habe noch nie so was Verrücktes gesehen, dass jemand wütend auf seinen Müll einschlägt. Und dann fährt Hans wieder zurück in die Garage und es fängt an zu regnen und sie verschieben das auf den nächsten Tag, den Müll zu untersuchen. Und am nächsten Morgen kommen die Müllmänner an, um den Müll rauszubringen. Und dann als erstes sieht man dann Art im Pyjama durch seinen Vorgarten sprinten und allein dieses Müllmänner, Müllmänner, hey Müllmänner, nicht so schön. Das möchte ich irgendwie mal machen. Meine hier die Kölner Müllwerke haben schon vor 2 Wochen den Biomüll an die nächste Kreuzung gestellt und einfach da stehen lassen und nicht abgeholt. Sollten die irgendwann kommen, komme ich auf die zugerannt und werde Müllmänner schreien. Müllmänner! Irgendein Idiot hat eine von den Biomülltonnen ausgeleert. Die liegt da. Und dann möchte ich das machen, was anschließend Rumsfeld, also Bruce Dern, gemacht hat, der dann auch rausgerannt kommt in seinem Tarnfleck-Pyjama, so kurzes Tarnfleck-Höschen und Hemdchen und ein Bademantel mit einem halb rasierten Gesicht, die eine Hälfte noch mit Rasierschaum, kommt auch angerannt. Art sitzt mittlerweile im Müllwagen drin, im Müll und durchwühlt den Müllwagen, weil der die Mülltonnen ausgeleert hat. Und die Müllmänner, Robert Picardo und Dick Miller, diskutieren gerade, was soll das, was soll das? Und Robert Picardo erklärt ihm, dass der sofort das Recht hat, den Müll durchzusuchen, dass der oberste Gerichtshof hat beschlossen, wenn der Müll erstmal an der Straße steht, ist er Open Domain, ist er nicht mehr das Eigentum, dann darf man den durchsuchen. Und dann kommt Bruce Dern angerannt, steigt in den Müllwagen mit rein und räumt das raus und schmeißt alles raus. Und Dick Miller schreit an, was soll denn das hier? Was soll das? Wer macht den Dreck weg? Und dann kommt dieser fantastische Satz von, wer räumt das weg? Und dann kommt von Bruce Dern dieser fantastische Satz.
Na, Sie werden den Dreck hier wegmachen. Und wissen Sie wieso? Weil Sie ein Müllmann sind.
Weil Sie ein Müllmann sind. Klaus Jepsen, die großartige Stimme von Klaus Jepsen. Und ich habe dieses Zitat, das hatte ich im Kopf und ich habe es jahrelang nicht mehr gewusst, woher ich das kenne. Dass dieses,
weil Sie ein Müllmann sind.
Das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich konnte das nicht mehr loswerden und ich wusste nicht mehr, aus welchem Film das war. Und das ist so herrlich, wie er da zuerst kopfüber nach hinten aus dem Müllwagen gebeugt, zu dem Müllmann redet und sich dann aufrichtet und dann von oben auf dem Müllwagen heraus auf den Müllmann einredet und so hämisch, überheblich Dick Miller sagt, Sie müssen das aufräumen, weil Sie ein Müllmann sind. Das ist so toll, weil Sie ein Müllmann sind. Und das werde ich nächsten Samstag machen, jawohl. Und ich werde den Bademantel rausholen. Ich werde die eine Hälfte. Und ich werde auch eine nackte Frau dabei haben, damit die Müllmänner sich fürchten. Wir müssen hier weg, die sind alle verrückt. Und die ist nackt.
Hesse auch Hase.
So, das war jetzt mein ganzes Pulver. Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich über diesen Film sagen musste, weil Sie ein Müllmann sind. Weil Sie ein Müllmann sind.
Bei mir ist tatsächlich, seit diesem Film ist für mich der Pizzamann. Der Begriff für Pizzalieferdienst.
Der Pizzamann kommt.
Der Pizzamann! Irgendwie, weil es auch dann so spektakulär ist.
Ja, weil eigentlich die Szene, wenn dann am Schluss der Pizzamann kommt, da passiert eigentlich so vieles. Ja. Aber was Ricky tatsächlich interessiert, ist, dass der Pizzamann kommt. Eigentlich sind gerade die verrücktesten Dinge am passieren, aber dass der Pizzamann dann noch einen Unfall baut und die Tür aufgeht und die Pizza rausfällt, das ist das Interessante.
Ja, vor allem, die anderen aus der Clique wollen irgendwie weg zu, was sagt er, McD, also McDonald's wahrscheinlich.
Um einen Affenburger zu holen.
Um einen Monkey-Burger zu holen, genau, Affenburger. Also, nein, das könnt ihr nicht, jetzt kommt doch das Beste, der Pizzamann.
So, wir haben jetzt irgendwie gerade alles durcheinander gebracht.
Ja.
Aber ist eigentlich egal. Ich habe auch total Schwierigkeiten, immer mir die Reihenfolgen in dem Film zu merken. Was wann passiert, wann sie wo einbrechen, wann sie über den Zaun steigen, wann Art auf den Strommasten klettert, um den Strom abzuzicken und dabei eine gewischt bekommt und dann unten in dem Holzschuppen landet.
Heiß. Meine Füllungen.
Deine Füllungen geschmolzen sind und seine Fingernägel schwarz und verbrannt. Und sogar der Plastikhelm, der Bauarbeiter, den er aufhat, der geschmolzen war.
Ich meine auch da, dieser Stromschlag, der hätte ja mindestens tödlich sein müssen.
Mindestens?
Mindestens, wenn nicht sogar noch schlimmer.
Eigentlich hätte alles mindestens tödlich sein müssen, was denen so passiert. Und dann, Carol, also, gespielt von Carrie Fisher, sagt ja auch, wir hören jetzt hier auf, bevor noch irgendeiner vom Dach fällt oder sich selbst anzündet. Und das passiert ja später. Rumsfeld bezieht Stellung als Posten auf seinem Dach in voller Militärmontur mit Uzi und Fernsehgerät und frisst dann Chips aus einer kleinen bunten Tupperdose, während die anderen beiden im Haus der Klopex sich rumtreiben und alles. Und irgendwann fällt er einfach plötzlich vom Dach, vollkommen unvermittelt in einer Slapstick-Nummer, fällt er vom Dach runter, bam, 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 landet unten auf dem Boden, ein Schuss geht los. Und die Fensterscheibe von seinem Auto zerschießt. Da schaue ich mir jedes Mal, da spule ich jedes Mal zurück. Und wenn dann die Kids von nebenan applaudieren, dann applaudiere ich immer mit, weil das so eine fantastisch gute Szene ist. Es ist einfach unglaublich perfekt getimter Slapstick.
Ja.
Ich wollte ja auch mitmachen, weil ich vor Jahren mal so Filmtagebuch verfasst habe und da wusste ich noch, dass mir der Film herausragend gut gefallen hat und dass ich auch bei dieser Szene, wo Hans mit dem Auto die Straße runterfährt und dann auf den Müll einprügelt, glaube ich, wirklich vor Lachen auf der Erde lag. weil Tom Hanks dann halt so völlig verdattert ist. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Der ist mit dem Auto die Straße runtergefahren, hat den Müll ausgeladen, wie ein Wahnsinniger drauf eingeprügelt und ist wieder zurückgefahren. Sowas habe ich noch nie gesehen.
Ja, vor allem, warum auch? Dieser Müll scheint jetzt nicht sonderlich schwer gewesen zu sein. Er hat ihn relativ simpel da reingebracht. Unauffällig war es auch nicht, weil sonst hätte er nicht wie so einen Blöden da drauf rumgeprügelt.
Ja, allein mit diesem rostigen Riesenschlitten, der so laut ist, ja, die paar Meter von der Garage. Der immer diese Qualmwolke
hinter sich herzieht.
Ja. Also allein das hat schon die ganze Nachbarschaft aufgeweckt. Und dann haben sie ja offensichtlich den Müll nachts wieder aus der Mülltonne geholt, denn in der, da ist nichts mehr drin am nächsten Morgen. Denn Ray sieht die Klopeks, die ja nebenan wohnen, nachts im Garten irgendwas vergraben und verbuddeln. Und da vermutet er, da haben die jetzt den, was immer in der Mülltüte drin war. Sie vermuten natürlich, dass das eine Leiche war, und zwar von die Leiche von Walter, dem alten Nachbarn, der irgendwann verschwunden ist und nur sein Hündchen Queenie hinterlassen hat, dass sie den dann im Garten oder später vermuten sie im Keller verbuddelt haben. Also alles unauffällig ist anders.
Ja. Man muss dazu vielleicht noch sagen, dass Ray Urlaub hat zu dem Zeitpunkt. Ja. Deswegen hat er halt sehr viel Zeit, beziehungsweise zu viel Zeit. Seine Frau will ja auch öfter mal mit ihm dann doch lieber wegfahren, damit sie die Zeit besser verbringen können. Und er sagt immer, nein, ich möchte zu Hause bleiben. Ich möchte hier mich ausruhen zu Hause und den ganzen Tag im Bademantel rumhängen und mir den Garten angucken und so. Und wenn sie weggefahren wären, wäre das vielleicht auch gar nicht alles aufgeflogen.
Er hat ja eine Woche Urlaub, aber er ist ja von Minute 1 schon vollkommen verwahrlost.
Das stimmt, ja. ist erstaunlich, eine Woche, mehr nicht. Wie wenig Urlaub hat er?
In den USA ist das wahrscheinlich viel.
Wahrscheinlich, ja.
Es scheint aber auch so gewesen zu sein, dass eigentlich eine Nebenhandlung war, dass er nicht Urlaub hatte, sondern dass er quasi seinen Job verloren hat.
Aha.
Hatte ich noch nachgelesen.
Okay, aber das ist jetzt nicht in dem Film nicht so rausgekommen. Also im Film hat er wohl einfach eine Woche frei.
Nee, die Nebenhandlung ist auch wirklich dann gestrichen worden. Man kann es an ein, zwei Szenen, könnte man es erahnen, dass das mal so gewesen ist.
Ja.
Aber sie haben sich dann doch für den Urlaub entschieden.
Tom Hanks wollte zuerst den Film die Rolle nicht annehmen, weil er da einen Vater spielt. Und das war noch zu der Zeit, als der so Splash oder Big gespielt, Filme wie Big oder Splash. Da war der halt noch so der jugendliche, lustige Typ. Und als Vater wollte er sich nicht sehen, weil er dachte, das könnte seine Rolle ruinieren. Der wollte den Sohn aus der Handlung streichen. Und eigentlich hat er das getan. Ich habe noch nie einen Vater gesehen, der so absolut keinerlei Chemie mit seinem Sohn hat.
Der Mutter ist halt einfach nur da, ne?
Ja.
Sitzt bei der Mutter im Auto oder rennt im Haus rum, aber.
Und schämt sich für das, was sein Vater so anstellt. Aber ich habe auch so das Gefühl, ja, wahrscheinlich arbeitet der einfach die ganze Zeit. Wenn der nur eine Woche Urlaub im Jahr hat, dann arbeitet der von früh bis spät, hat so mit seinem Sohn überhaupt nichts zu tun, hat auch keinerlei Beziehung zu seinem Sohn und will mit dem also auch nichts machen, wenn der mal eine Woche frei hat. Er sagt, so könnte man jetzt mit dem Sohn mal was zusammen unternehmen, Vater und Sohn. Der scheint ihn einfach nicht zu interessieren.
Ja.
Und der Sohn hat da irgendwie auch kein großes Verlangen danach, Zeit mit dem Papa zu verbringen. So kommt mir das vor. Also es ist irgendwie nicht unbedingt, hat keine Vaterrolle. Den Sohn hätte man auch problemlos rausstreichen können aus der ganzen Geschichte.
Hätte jetzt auch gesagt, bei mir auch nicht viel hängen geblieben, was der Sohn für die Story bewirkt hat. Er erzählt, glaube ich, dass es drei Leute sind, erzählt er am Anfang.
Dass er die durchs Fernrohr beobachtet hätte.
Ja. Genau, er hat ihn nachts irgendwie gesehen, ja.
Ja, aber
ist euch, mir sind zwei übernatürliche Situationen oder Gegebenheiten aufgefallen. Vielleicht sogar drei. Das erste, das Grundstück der Klopeks.
Mhm.
Von Grenze zum anderen Grundstück, und zwar ziemlich hart abgegrenzt, ist vergammelt. Da wächst nichts mehr. Kein Leben. Gras tot, Baum tot. Das Haus ist eigentlich schon baufällig. Mhm. Meine Frage ist, war das vorher auch schon? Die Klopeks wohnen da einen Monat.
Okay, also dass das wirklich so eine Grenze ist, das kann man einfach schon dadurch erklären, dass halt in einer Gegend spielt, in der es ganz offensichtlich sehr heiß ist Dürren sind es. Ich hätte es jetzt zum Beispiel eher nach Kalifornien angesiedelt, wenn man nicht diese Kamerafahrt auf den Globus am Anfang gesehen hätte, weil es ja auch in Kalifornien gedreht wird. Und du siehst, wie die ihre Gärten pflegen. Du siehst, wie Walter am Anfang so einen Dünger-Tankwagen da hat oder so Chemiewagen, dass sein Rasen gepflegt ist. Wenn du den Rasen nicht pflegst und du nichts machst, dann sieht das ganz schnell so aus und da verläuft halt die Grenze zum Nachbargrundstück und ab da ist das Ganze verwahrlost und scheinbar müssen die Nachbarn, die da zuvor gewohnt haben, auch schon solche Einsiedler gewesen sein. Man kannte die zwar, das waren die Knapps, glaube ich, wird erwähnt, mit denen hat man hin und wieder mal ein Wort gewechselt, war aber auch nie bei denen zu Hause und die hatten wohl auch was im Garten gemacht, aber ganz offensichtlich nicht viel. Übernatürlich ist die Stelle mit dem Wind eher.
Das ist das Nächste. Mhm. Man betritt das Grundstück und sofort kommt Wind. Man geht runter und der Wind ist weg.
Ja, weil das ist diese Szene ganz am Anfang. Wenn die Kamera runterfährt, es ist nachts. Das ist quasi das Präludium. Ich habe jetzt gerade ein anderes Wort gesucht, das nicht so blöd klingt. Der Cold Open, könnte man sagen, wenn man so will, aber ist es auch nicht. Und Ray kommt aus dem Haus und schaut zu seinen Nachbarn rüber und tapst da barfuß rüber, weil bei den Nachbarn ist was los, schaut dann über die Straße rüber, sieht Rumsfield in seinem Fenster stehen, der auch aus den Nachbarn schaut und eine Zigarre raucht. Und dann steht Ray genau an dieser Grenze zu den Nachbarn und er macht einen Schritt nach vorne auf dieses verwahrloste Grundstück und in dem Moment zieht ihm ein Wind entgegen. Und er macht wieder einen Schritt zurück und der Wind flaut sofort ab.
Ja,
das ist tatsächlich entweder ist es was Übernatürliches oder es ist ein raffinierter Mechanismus, den die Klopex eingebaut haben.
Ja. Und ist euch bei Minute 30 Minuten und 35 Sekunden was aufgefallen?
Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, auf den Zähler.
Ja, ich habe deswegen auf die Uhr geschaut. Das ist im Hintergrund, ich glaube, Ray geht gerade wieder ins Haus und man sieht hinter ihm dieses Turmfenster von den Klopex. Und da, also es ist schon relativ prominent, geht so ein blauer Nebel raus. Wie so eine Seele.
Wir erfahren ja später, dass die Knapps das Haus nicht verkauft haben, sondern dass die Klopex die Knapps umgebracht haben, um das Haus zu nehmen. Das war die Seele der Knapps.
Die haben das Haus übernommen.
Übernommen.
Ja, ganz genau.
So ist das. Tja. Nee, das ist mir gesehen hab ich's, aber ich hab's tatsächlich gar nicht so, ich hab's so in Gesamteindruck. Jetzt, wo du sagst, weiß ich's auch wieder, aber das war so der Gesamteindruck. Es war halt das spooky Haus. Das ganze Haus ist einfach gruselig und da gehören solche Lichtemanationen, solche Dünste und wabernde Erscheinungen natürlich auch irgendwie dazu.
Ich meine auch da, was machen die in dem Haus? Dieser Ofen im Keller, der bis 5000 Grad hochheizbar ist, ob es jetzt Fahrenheit oder Celsius ist, ist ja egal. Dieses Monster von Ofen, das muss ja eingebaut worden sein. Oder hatten die Knapps das schon?
Und wenn das habe ich mich auch
gefragt. Dann ist die Frage, was waren das denn für Leute?
Vielleicht vor allem, waren das wenn ja noch die das eingebaut haben, wie wurde das eingebaut, ohne dass die Nachbarschaft das mitgekriegt hat?
Genau.
Gar nicht möglich.
Ja, weil die wohnen ja auch gerade erst mal einen Monat da.
Ja.
Oder das stand da tatsächlich schon vorher, ne? Wie so ein alter Indianerfriedhof.
Vielleicht haben die es wegen des Ofens gekauft, das Haus, oder sich ausgesucht. Aber dann müsstest du ja jedes Haus, erstmal musst du dann in den Keller gehen, um dir den Ofen anzugucken, unbemerkt. Ja. Wenn du hinterher denkst, ich bringe die Leute um in dem Haus.
Ja. Vor allem, das Haus hat ja auch einen Gasanschluss. Der ist ja unter dem Ofen. Ja, das merken wir ja deswegen, weil die Bullen und irgendwann macht es Bumm. Spätestens wegen des Gasbrenners. So, und dieser Ofen hat ja eindeutig Power.
Mhm.
Und der sieht schon diabolisch aus. Man könnte auch meinen, da ist Freddy Krüger verbrannt worden. Ne?
Ja. Und Aber wozu ist der Ofen eigentlich gut? Weil Dr. Klopek bringt Leute um und brennt ätzt mit Säure oder was? Wie entfernt er das Fleisch von den Knochen? Das kann er nicht in den Ofen stecken, weil bei der Hitze würden die Knochen auch nicht so unversehrt übrig bleiben, das Skelett. Ja. Dazu kann der Ofen eigentlich nicht da sein. Und was macht er damit?
Vor allem, es sind ja auch nicht nur, ich sag mal, Flammensichtungen, die man dann da sieht. Das ist ja teilweise auch dann irgendwie so eine Plasma-Explosion im Keller stattfindet.
Ja. Also ganz offensichtlich hat er noch mehr am Laufen an wahnsinnigen Experimenten. Er ist einfach der wahnsinnige Wissenschaftler. Das ist eher so eine Maniac Mansion-Angelegenheit.
Ja. Ja. Ich habe auch immer darauf gewartet, dass so ein Tentakel durch die Gegend
hüpft. Ja. Ja, ja.
Ich glaube, den einzigen Ansatz, den man kriegt, ist, dass sein Bruder irgendwann sagt, dass er Pathologe ist.
Ja.
Aber das erklärt er nicht, was
er ist. Der Polizist am Ende.
Der Polizist hat da sogar einen sehr angesehenen Polizist.
Ja. Ja.
Aber der Bruder sagt nur, mein Bruder, ist Doktor. Der Doktor.
Der Doktor.
Ja. Ja, und angeblich malt der Doktor unten im Keller. Ganz, ganz großartig, Henry Gibson, den kennt man aus dem Blues Brothers Film, wo er den Nazi-Führer spielt. Ist einfach immer ein ganz toller Anblick. Dieser kleine, zierliche, sehr kultivierte Herr mit diesem tollen Gesicht und dieser sanften Stimme, wenn er da aus dem Keller kommt und höflich ihnen spricht, der scheint da gemalt zu haben, der reicht Ray die Hand und die Hand ist mit roter Farbe beschmiert. Ja. Und das denkt man natürlich erstmal Blut. Aber er malt und er scheint Gemälde zu malen. Und Rumsfeld, der die ganze Zeit sich einfach unmöglich benimmt, hat auch dieses, im Hintergrund steht er und hat ein großes Gemälde, so einen Meter auf 1,50 Meter oder größer, und dreht das zweimal, dreimal rum, weil er nicht weiß, was er darauf sieht. Und stellt es dann hin und irgendwann kommt dann der Doktor, nimmt das Gemälde und dreht es nochmal um 180 Grad rum und stellt es wieder hin. Und dann schaut Rumsfeld, dreht so den Kopf nach unten und sagt, hä? Und das ist das Gemälde einer Operation in einem OP-Saal aus der Sicht des Patienten. Wenn man das, am ersten Mal kannst du das nicht erkennen. Wenn man das ein paar Mal gesehen hat, den Film, dann kannst du dieses Motiv, das finde ich großartig. Der Doktor, ja, der ganz offensichtlich als Pathologe ja auch Chirurg ist, der malt dass den OP aus der Sicht seiner Patienten.
Und das ist, wie bei Joe Dante üblich, auch so eine Anspielung. Das ist, glaube ich, ein Gemälde aus einer Mystery-Serie von damals. Ich meine, es war Geschichten aus der Schattenwelt. Das war, glaube ich, nicht die Twilight Zone. Es war irgendwas anderes. Und sowas macht Joe Dante ja ständig, dass dann auch hier zum Beispiel der Gorilla-Roboter, den wir letztens noch im Sumpf bei Data seinen Hals hatten, dass der in einem Film auftaucht, einfach mal so am Rande. Er ist halt großer Fan von diesem alten Science-Fiction- und Horror-Kino und greift dann gerne sowas dann mal mit auf.
Ja, er hat ja auch
Der Schauspieler von Walter ist ja auch in dieser Sitcom gewesen, deren Name mir jetzt entfallen ist. Everyone Loves Lucy?
Ja, ich glaube, ja.
Also auch irgendwie so ein ganz bekannter, und bei ihm im Haus stehen dann halt auch Familienfotos aus dieser Sitcom.
Ach.
Schön. Ja, aber wenn sie in das Haus einbrechen, alle so durchsuchen und Art direkt irgendwas einsteckt, weil er davon ausgeht, dass Walter schon tot ist. Und sie dann das Toupet finden, das Toupet auf dem Herd. Ja, der beste Ort, ein Toupet auf seine Haare aufzubewegen. Wir waren auf dem Herd. Und Rumsfeld, seiner Frau, die das für eine tote Ratte gehalten hat, sagt, wenn es eines gibt, was man über alte Männer wissen muss, sie gehen niemals ohne ihre Haare aus dem Haus. Und ich habe damals, als ich den Film in den 80ern gedacht habe, der ist doch selber ein alter Mann, weil der halt auch schon graue Haare hat und so, ich würde den so um die 50 vielleicht in dem Film einschätzen. Walter ist nochmal bestimmt 10, 20 Jahre älter, aber das habe ich damals nicht erkannt. Da dachte ich mir nur, du musst gerade was sagen.
Ja.
Alter Mann mit einer jungen, Vorzeigefrau, einem Trophy-Wife, einer sexy Blondine und zieht über alte Männer her. Aber stimmt, alte Männer. Dieses Toupet sieht auch einfach nur furchtbar aus, wenn Walter das auf dem Kopf hat. Das
und seine Frau hält sie erstmal für eine Ratte. Ne?
Ja.
Aber da muss ich sagen, die Synchronstimme von Wendy Schaal, die gefällt mir gar nicht. Die ist so quietschig, die ist so typisch blond. Aber sie hat auch bei Voyager mitgespielt. Damit hat sie ja auch eine Star Trek-Vergangenheit.
Was hat sie denn da gespielt?
Habe ich vergessen. Irgendwas hat die da gespielt. Bin ich drüber gestolpert irgendwie. Die Frau des Doktors oder sowas?
Ich habe es auch nur so Sachen gelesen. Ich weiß ich auch, dass.
Frau des Doktors, Folge 3, Staffel 3, Folge 22.
Ach, das ist dann. Könnte das die Folge sein, in der der Doktor sich auf dem Holodeck eine künstliche Familie erschafft?
Das kann sein. Ich habe Voyager nie wirklich geguckt.
Ja, ja.
Ich gehöre zu diesen Leuten.
Ja, also. Das könnte das sein. Interessant. Ja, dann hat sie wieder mit Robert Picardo nochmal gespielt.
Ja.
Henry Gibson soll angeblich auch bei Deep Space Nine mal mitgespielt haben. Habe ich leider auch nicht rausgefunden, was er da gespielt hat. Aber letzten Endes waren die ja alle irgendwo überall mal mit dabei.
In der Zeit sowieso.
Es ist auch der erste Auftritt überhaupt von allen. Der erste Auftritt von Rumsfeld und seiner Frau ist so großartig. Früh morgens ist Ricky Butler schon dabei, die Veranda anzustreichen, kommt mit so einem Eimer mit Farbe an, knallt den auf einen seiner großen Lautsprecher, säult erstmal den ganzen Lautsprecher ein, dreht die Anlage auf und rührt dann so ein Heavy Metal oder was man halt damals unter. Tobi, du wirst es eher wissen, was das.
Circus of Power mit dem Lied Machine. Ja, das ist so, wie heißt das? Stoner Rock. Stoner die Band gibt es übrigens heute immer noch.
Okay. Ja, ist mir sogar, Stoner Rock ist mir sogar ein Begriff, dass ich den schon mal gehört habe. Es ist auf jeden Fall untermalt das so richtig den Auftritt von Rumsfeld, der dann gegenüber die Tür aufmacht in ja eigentlich auch immer noch so Morgen-Pyjama, aber mit so einer Fliegerbrille auf und dann so cool vor die Tür tritt. Hinter ihm seine Frau im Negligé-Höschen hinter ihm hertrippelt und er dann die amerikanische Flagge hisst vor seinem Haus, per Knopfdruck hochfährt, einen Schritt zurück macht und dann auch in den Hundehaufen tritt, den Queenie gerade vorher auf seinen Rasen platziert hat, weil Walter, der Nachbar von gegenüber, ihn drauf, sein Hündchen drauf abgerichtet hat, bei Rumsfeld auf den Rasen zu kacken. Und das ist so großartig, da könnte ich einfach schon vor Lachen nur schreien, diese ganze Szene. Einfach herrlich. Allein dieser Auftritt ist fantastisch.
Der Film ist halt an allen Ecken und Enden in seinen Nuancen so übertrieben, aber nicht so weit, dass es unrealistisch wäre.
Ja.
Natürlich kann der jeden Morgen da rausgehen und diese Fahne hissen.
Klar, aber es ist in dem Moment einfach so inszeniert, dass es richtig Eindruck macht. Und wahrscheinlich hisst er auch jeden Morgen seine Fahne. Und es ist nur zufällig an diesem Morgen gerade der passende Soundtrack von gegenüber, der das aber ist. Wahrscheinlich hisst er jeden Morgen die Fahne, das wissen auch alle und kennen das und schauen dann aus dem Fenster und oh, der schon wieder. Mhm. Die Nachbarn beobachten sich ja auch wirklich permanent die ganze Zeit. Alle. Später sind die dann am Machen im Garten. Rumsfeld und seine Frau sind am Blumenjäten und Pflanzen und Rumsfeld motzt über Walter und dann von hinten hört man dann von Ricky Butler, der Mrs. Rumsfeld von hinten aufs Höschen schaut. Es ist auch ein sehr freizügiger Anblick.
Sie kann es aber auch tragen.
Naja, ja, tut das schon. Und er ist jetzt ruft, hey, Mrs. Rumsfeld, Vorsicht vor den gefährlichen Hitzepickeln. Und von Rumsfeld dann der Satz kommt, redet er auch so mit dir, wenn ich nicht dabei bin? Es kommt auch,
wenn sie sich mal scheiden lassen, wissen sie ja. Und dann, redet er auch so, wenn ich nicht da bin?
Im Original sagt er da was ganz anderes. Da sagt er, hey, Mrs. Rumsfeld, ich sehe keine Tanlines, weil man halt wirklich den ganzen Hintern hinten rausschauen sieht, dieses Höschen. Und Rumsfeld sagt dann nur irgendwas anderes, der Junge ist ein Ferkel oder so. Das ist nicht so komisch. Also da, wahrscheinlich war das improvisiert oder so, aber es ist tatsächlich da in der Arne Elsholz hat da ja auch Dialogregie geführt. Das ist viel, das ist im Deutschen witziger, finde ich.
Ich hatte nur geguckt, die Szene, wo er auf den Müll einprügelt. Die war aber, glaube ich, genauso im Englischen. Da sagt Tom Hanks wirklich das Gleiche, mehr oder weniger.
Ja, ich glaube ja. Die Szene, wo sie den Müllwagen plündern, da ist es ein bisschen im Deutschen verwirrend, was Robert Picardo sagt. Da sagt er dann, der oberste Gerichtshof hat beschlossen, dass der Müll eines Mannes nicht mehr sein Eigentum ist, sobald er an der Straße steht, und du verstehst es in dem Moment nicht. Oder er sagt irgendwas, was man wirklich erst dadurch versteht, wenn man es auf Englisch sieht, dass ab dem Moment, wo der Müll an der Straße steht, er Open Domain ist, also für alle zugänglich, also jeder darf den Müll plündern. Man hat sein Eigentum dran aufgegeben. Dummerweise steigen sie in den Müllwagen, und das habe ich dann in irgendeinem Kommentar irgendwo gelesen, damit wäre der Müll nicht mehr Open Domain, sondern Eigentum der Stadt. Ja. Und damit plündern sie jetzt gerade das Eigentum der Stadt, indem sie den Müll aus dem Müllwagen herauswerfen. Naja. Aber Robert Picardo scheint auch eher auf irgendeinem, als Müllmann auf irgendeinem esoterischen Trip zu sein.
Ja, zum einen hat er ja diesen wie ein Regenbogen-Emblem auf der Brust, dieses Patch. Und ich weiß gar nicht, irgendwas erzählt er dann ganz komisches, ja.
Ja, der will seinen Kollegen zu irgendeiner esoterischen Veranstaltung überreden. Und der will aber lieber bowlen gehen.
Was ich gut nachvollziehen kann.
Ja, durchaus. Zum Wohl.
Ja, Prösterchen.
Prösterchen.
Prost.
Die Musik ist immer ganz großartig. Der ganze Film ist untermalt von unglaublich stimmungsvoller Musik, die immer irgendwie gerade alles nochmal so auf die Spitze treibt, die entweder Gruselmusik ist oder Horrormusik oder Abenteuermusik oder eben die Ennio Morricone Westernmusik. Wenn sie da, wir sind immer noch in der Szene erster Morgen, sie sind jetzt gerade alle dabei. Art hat sich in der Küche bei den Petersen satt gefressen. Dann stehen sie in der Garage und wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Und Ray zeigt ihnen sein Werkzeug. Und dann schauen sie zu den Nachbarn rüber. Und da sieht man dann, wie einer von den Nachbarn, Hans, auf die Veranda tritt. Und sofort wird er von der gesamten Nachbarschaft begafft. Und dann auch so unverhohlen. Ray und Art stehen wirklich einfach auf der Straße, glotzen rüber, alle glotzen rüber. Und dann stacheln sich Ray und Art so gegenseitig an, doch hinzugehen. Und komm, geh doch mal hin, geh doch hin. Och nein, jetzt geht er rein, wir verlieren ihn. Jetzt geh doch hin, du könntest doch. Und dann stacheln die sich so gegenseitig an. Und dann ertönt plötzlich, wo sie so beschließen, jetzt gehen wir los, jetzt gehen wir denen einen Besuch abstatten, dann kommt diese Western-Szene, dann kommen auch diese Italo-Western-Einstellungen, die Kamerafahrt, die Kamera ganz close auf die Gesichter, die ganzen Umstehenden beobachten das und es ist immer Schnitt auf die Augen, alle, sogar bei dem Hund, bei Queenie, bis auf die Augen ran, und dazu kommt dann die Western-Musik, wenn sie da mutig auf das Haus hinzusteigen. Ich hätte singen sollen, statt auf der blöden Ukulele spielen.
War auch schön.
Und das ist so großartig. Das ist so absolut absurd. Das ist ein absurdes Heldentum in dem Moment. Es sind halt die Helden, die jetzt losziehen, um den Nachbarn zu begrüßen. Und alle glotzen sie. Es ist fantastisch.
Und wie werden sie dann,
glaube ich, witzig.
Wie werden sie dann wieder verscheucht? Sie kommen auf die Veranda, dann sieht man das Hausnummernschild, die 669. Da dreht sich plötzlich die 9 um, dann wird es zu 666. Und ich glaube, hinter der 6 direkt ist dann ein Loch, wo dann Wespen rauskommen.
Genau.
Und sie werden dann direkt von der Veranda wieder verscheucht.
Und rennen dann wie die Idioten rum. Und Rumsfeld mit seinem Schlauch: Männer, kommt hier hin, ich habe Wasser.
Auch großartig, der Schlauch ist zu kurz und der liegt auf dem Rücken.
Kommt hierher,
ich habe Wasser.
Es ist in den Nuancen ist alles so perfekt abgestimmt, dass dann der Schlauch zu kurz ist in dem Moment.
Ja, es ist fantastisch.
Oder also, die riesige Ananas, die wir ja schon erwähnt hatten.
Also dafür, dass so viel davon eigentlich improvisiert war, was so Dialoge und auch überhaupt Skript angeht, es ist unglaublich perfekt inszeniert. Das Timing, das stimmt einfach jedes Mal. Entweder ist das einfach gekonnt, gefilmt oder gut geschnitten. Es ist einfach toll. Überhaupt auch so Kleinigkeiten, Anspielungen. Ich habe es vorhin noch sagen wollen, sogar die Gremlins kommen vor. Beim Frühstück essen sie Gremlin-Cereal.
Genau, das hatte ich nicht gelesen, das ist mir nicht aufgefallen.
Auch ein wundervoller.
Ich gucke eben auf meine Notiz und ich lese immer satanische Leberwurst.
Das habe ich auch aufgeschrieben.
Sie machen dich zu satanischer Leberwurst.
Ach toll, ja. Ach, dieser Traum auch allein, den Ray hat. Das ist auch dieser Albtraum, wo er dann von den Nachbarn auf dem Grill geopfert wird und Art noch als Massenmörder aus der Nachbarschaft, als der Typ, der...
Als Nick, glaube ich, ne, heißt er.
Wie war das? Skip oder Kip?
Skip.
Ja, der Albtraum, genau.
Da erzählen sie irgendwann die Geschichte. Wie war denn das mit Skip? Ach,
das war der Eisverkäufer in der Elm Street und irgendwie... stank es auf einmal komisch aus dem Laden und im Keller
Skip war sich dann ihrer Kindheit, erinnern Sie sich, dass Skip so ein Typ war, der nicht besonders helle war, eine Papiermütze auf hatte und Milkshakes verkauft hat. Ja. Und irgendwann stank es und dann aber niemand hat sich getraut, was zu sagen. Die Leute haben sich so Dufterfrischer auf ihre Verandas gehängt und es war ja nur ein Senkgrubenproblem. Und dann plötzlich kommt Rauch aus dem Haus und das Haus steht in Flammen, weil Skip einen Phosphatring zu viel gemacht hat und Schnabu. Das Wort ist auch schon. Schnabu ging das ganze Haus in Flammen auf. Und was da im Haus stank, das war die Skip-Familie, die Skip niedergemetzelt hatte und er hatte nicht mit der Hitze gerechnet. Und die Skip-Familie, die sich langsam auflöste. Weil das sind die Dinge, die halt in so einer Vorort, in der Nachbarschaft, in so einer vermeintlich harmlosen Nachbarschaft passieren. Da geht es ja den ganzen Film darüber, was eigentlich in so einer Nachbarschaft alles passieren kann, was es da für verrückte Leute gibt, was es da für Abgründe gibt für, ich glaube, Joe Dante hat das Ganze auch irgendwie, oder nein, nicht Joe Dante, sondern der Autor, Dana Olsen, hat das auf einer wahren Geschichte basierend geschrieben, dass es da in seiner Nachbarschaft auch wohl mal einen Serienkiller gab oder jemanden, der seine Familie abgeschlachtet hat und hat das Ganze dann noch komödiantisch da eingebaut. Die Skip-Familie.
Und es spielt ja in der Elm Street. In der Elm Street ist ja Freddy Krüger, ne? Nightmare Elm Street. Mhm. So, in dem Fall ist der Mörder ein Eisverkäufer und Freddy Krüger als Opfer wurde ja verbrannt.
Ach ja.
Lebendig.
Ja, stimmt.
Da muss man sich vorstellen. Schnappu. Feuer und Eis. Schnabu.
Schnabu.
Gibt es natürlich Schnabu auch Anspielungen.
Ist ein tolles, ja.
Wenn Tom Hanks dann am Fenster steht und die drei im Garten sieht, wie sie den Boden aufhacken, ist das natürlich auch eine Anspielung an das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock.
Ja.
Greift er noch hier den, guckt er dann auch irgendwie abends noch Fernsehen und was guckt er? Den Exorzisten, Texas Chainsaw Massacre und das
dritte. Und Hexensabbat müsste das sein.
Nee, Hexensabbat wird an einer anderen Stelle erwähnt.
Der wird erwähnt, aber das kommt von der, ich habe immer so Bilder als angeguckt, das passt aber.
Ja, schon.
Das, ja, ich kenne tatsächlich nicht? Hexensabbat, deswegen habe ich mir Hexensabbat auch aufgeschrieben.
Ja. Ah, okay.
Das ist der im Deutschen Vier im rasenden Sarg heißt?
den kenne ich dann nicht, nein.
Oh Gott. Was du für Filme kennst. Oh.
Ich kenne den nicht, ich kenne nur den Namen.
Ja, ja.
Vier im Rasen.
Behauptest du jetzt?
Der heißt im Englischen ganz, ganz normal.
Ja.
Da möchte ich kurz erwähnen, hier der Film, der im Englischen The Challenge heißt auf Deutsch, wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen.
Boah, finde ich. Ja, okay. Das, deutsche Filmtitel. Weißt du, worum es dabei geht? Jetzt nur so aus Neugier.
Ja, das ist ein Typ, der wird, ich weiß nicht mehr, warum, den habe ich hier auf DVD, der wird nach Japan, glaube ich, geholt und kommt dann in so eine Samurai-Schule und bettelt sich dann nachher zum Schluss mit so einem Oberbösewicht. Mhm. Also The Challenge passt eigentlich viel besser zu dem Film. Ich glaube, der hatte irgendwie eine Rechnung offen und musste den dann noch irgendwie so einen Gefallen tun und den dann halt umbringen. Und deswegen wurde er dann in Samurai-Kunst oder so geschult.
Ach so, ja, logisch. Nein. Wenn er in die Hölle will, dann lass ihn gehen.
Ja.
Ja, was man so halt macht, ne?
Aber auch wenn Rick de Cummin als Art dann hier diese Redeschwalle hat, so wie bei der Eisverkäufer-Gruselgeschichte oder nachher auch, wenn er dann dieses Dämonologie-Buch durchguckt, mit der deutschen Synchronstimme ist es halt wirklich so, als wird jetzt Dan Aykroyd als Ray Stantz in Ghostbusters vor sich hin faseln. Das macht er ja auch ständig.
Ganz genau so. Es ist haargenau so.
Ja.
Großartig. Ja, deswegen mag ich wahrscheinlich Art so sehr. Ich mag den, weil er die richtige Stimme hat. Ich habe mit dem Film auch vor... irgendwann im Laufe des letzten Jahres, als ich mir den nach wirklich langer, langer Zeit mal wieder angeschaut habe, zuerst auf Englisch angeschaut und war irgendwie gar nicht so richtig begeistert. Dachte, aber es war halt so, ich schaue mir Filme ja generell lieber dann im Original an. Und als ich ihn mir dann nochmal auf Deutsch angeschaut habe, gemerkt habe, auf Deutsch ist der für mich viel, viel witziger. Der ist auch auf Englisch gut. Er ist gut auf Englisch, aber es sind die Stimmen, die mir dann einfach gefehlt haben. Also bei diesen Filmen brauche ich die Stimmen.
Ja, das ist ein Nostalgiefaktor dann auch.
Es ist ein schöner Film. Diese die teuflischen Nachbarn.
Mhm. Ich vergesse immer, dass die Nachbarn die Klopex sind. Dann freue ich mich jedes Mal, wenn der Name das erste Mal erwähnt wird. Die Klopex.
Ist das ein einfach so ein slawischer Name? Nein!
Das ist einfach so ein richtig toller Name dafür.
Klopex, ja, stimmt.
Und ich denke auch, jedes Mal, weil das halt so ein Standard ist, dass man denkt, die sind jetzt böse und am Ende sind sie es nicht. Und ich weiß ja, wie der Film ausgeht. Und trotzdem denke ich jedes Mal wieder, ja, am Ende wird sich dann herausstellen, dass alles nur irgendwie fehlinterpretiert war. Aber nein, sie sind ja böse am Ende. Ja. Aber man ist es halt so gewohnt in dem Typ dieser Geschichte, dass es so ausgeht, dass man es nicht wahrhaben möchte.
Deswegen ist wahrscheinlich auch die Sache mit den vielen verschiedenen Enden, die so erzählt werden, dass es die gibt. Deswegen bringt man das auch gerne durcheinander, weil ich auch, bevor ich mir den Film angeschaut hatte, nach langer Zeit zum ersten Mal wieder, hatte ich auch tatsächlich dann schon da gehört, dass es da ein anderes Ende, ich glaube, das habe ich in der Zauberlaterne die Besprechung gehört, dass es da ein anderes Ende gab. Und dann wusste ich auch jetzt tatsächlich, als ich den Film angeschaut habe, wusste ich nicht mehr genau, wie das jetzt ausgeht. Und weil das alles sich so vermischt hat, weil man eigentlich ja erwartet. Es ist ja diese Stelle, nachdem das Haus explodiert und Ray sich gerade noch so wieder rausretten kann und total verbrannt ist, und er sich dann aufregt, das sind einfach nur Nachbarn, die in Ruhe gelassen werden wollen. Wir sind die Monster, die die ganze Zeit ihnen nachschnüffeln, die wir in ihr Haus einbrechen, das Haus in die Luft jagen. Wir sind die schlimmen Nachbarn. Dass man eigentlich genau das erwartet, dass die Klopex unschuldig sind und dass sie dann tatsächlich, dass sich das bewahrheitet hat und die teuflischen Nachbarn sowohl die angeblich normalen Nachbarn sind, als eben auch die Horrorfamilie, die man vom ersten Moment an als die teuflischen Nachbarn, die Adams Family, Monster Family, Klopek Family Nachbarn sieht. Das ist ein schöner Twist. Und ich finde es auch einfach schön, dass es so überdreht am Ende auch noch gespielt wird.
Kofferraum voller abgenagter Skelette. Das ist natürlich auch völlig hirnrissig, dass sie die immer dabei haben.
Immer, ja. Immer mit dem Auto fahren.
Ja.
Kofferraum. Die müssen dann aber auch schon im Kofferraum gewesen sein, als Hans den Müll runter zur Straße gefahren hat.
Ja, und dann war der definitiv kein Platz für den Müll. Also,
stimmt.
Passt ja auch nicht, ne? Weil der Müllsack war ja doch dezent groß.
Also haben die vielleicht erst später wieder eingeladen, zum Picknick oder so.
Ja, ich meine, vielleicht fahren die mit denen öfter mal weg Familie mit.
Die waren ja den ganzen Tag unterwegs in der Universität, weil sie schon wieder die nächste Versetzung besprechen mussten, sagt Dr. Klopek. Und da haben sie wahrscheinlich die Skelette einfach mal alle mitgenommen für das Labor in der Universität.
Ich habe auch gelesen, dass sie immer mal wieder versucht waren, dann die Szenerie noch irgendwie außerhalb dieser Siedlung zu zeigen, aber sich dann wirklich dazu gezwungen haben, immer vor Ort zu bleiben, in der Siedlung, dass das Ganze auch wirklich einen eingeschlossenen Bereich hat, als wäre es so ein Theaterstück.
Ja, ja. Das hat
könnte man es noch auf eine Bühne bringen.
Das hat aber auch wieder was vom Mesh. Ich weiß noch, wie ich vor, weiß nicht wie vielen Jahren mit Ture zusammen diese Lagerbesprechung, diese virtuelle Lagerbegehung in einer der ganz frühen Folgen gemacht habe. Da gibt's auch einen Lagerplan noch gezeichnet. Das hat sowas von so einem Zeltlager. Man ist in so einer kleinen Kommune eingeschlossen. Diese Häuser stehen ja, das ist ja keine Sackgasse jetzt mit einem Ende, sondern das ist so eine runde Sackgasse, so ein Wendekreis am Ende. Und die Häuser stehen in so einem Kreis drumherum und die Straße macht so einen Bogen. Das ist schon so eine, das ist wie so ein Lager in sich geschlossen. Da kann man auch nicht so ohne weiteres raus. Es ist wie alles bei Mesh, spielt auch nur bei Mesh im Lager. Man kommt ganz selten mal, also es gibt Folgen, die ja bei Mesh auch aus dem Lager herauskommen, wo sie mal in der Gegend herumfahren oder man sieht sie irgendwie durchs Minenfeld latschen oder sonst irgendwas. Aber das meiste spielt im Lager und man kann auch immer recht gut erkennen, spielt das jetzt im Griffiths Park oder haben sie es im Studio gedreht, wenn man so im Hintergrund die Landschaft auf der Leinwand ziemlich flach erkennen kann. Das ist eine Welt, die in sich geschlossen ist diese Nachbarschaft. Eben wie das 4077. ist auch eine Nachbarschaft. Da weiß man also auch mehr oder weniger, wo welches Haus steht. Da ist der OP, da ist das Zelt von Father Mulcahy, da das Zelt von Major Houlihan. Eine Nachbarschaft.
Ja, ich habe mich auch wirklich aktiv dabei ertappt, wie ich versucht habe, mir im Kopf vorzustellen, welches Haus jetzt wo steht in dieser Straße.
Ja.
Ausgehend von der 669 habe ich da auch drauf geachtet. Nein, die Nummern stimmten auch alle an den anderen Häusern dann fortlaufend.
Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber das kann sein. Ja, man kann sich das ziemlich gut machen. Also die Klopex sind, wenn man auf diesen Wendekreis hinzufährt, so auf, ich sage so ungefähr auf 2 Uhr, wenn man diesen Wendekreis als Uhr nimmt. Direkt darunter kommt das Haus von Ray. Und im Uhrzeigersinn und dann die Straße entlang kommt das Haus von Art. Links von den Klopex, also so auf 12 Uhr, ist das Haus von Walter mit dem Hund. Dann kommt ein Haus, in dem komischerweise niemand wohnt. Das ist, entweder sind die in Urlaub, die werden auch nie erwähnt. Und dann kommt das Haus von Rumsfeld auf der linken Seite. Und dann kommt das Haus von Ricky Butler, dessen Eltern scheinbar nicht da sind. Und das liegt genau gegenüber dem Haus von Ray. Also man hat ein ziemlich genaues Bild nach einer Weile, welche Häuser wo liegen in diesem Wendekreis, in dieser Nachbarschaft.
Was ich mich trotzdem frage, ist, warum haben die Klopex sich um das Haus von Walter gekümmert während seiner Abwesenheit?
Es wird
nur
ja gesagt,
weil sie nah dran wohnen?
Nein, es wird ja gesagt, dass Dr. Klopek tatsächlich ein Pathologe im Krankenhaus ist, dass der als Pathologe im Krankenhaus wohnt und dass es wahrscheinlich einfach Zufall war, dass man erkannt hat, dass es ein Nachbar von ihm oder dass er ihn getroffen hat und dass er halt, um sich als guter Nachbar zu benehmen und nicht aufzufallen, gesagt hat, ja, ich hole ihre Post und so. Und das war
das kann sein, ja.
So ein bisschen als Tarnung.
Ja.
Fällt mir wieder ein, dass Tom Hanks ja auch diese Nachricht hinterlässt. Walter, ich habe deinen Hund. Weißt du, nachher auch aufgegriffen wird. Wieso haben sie seinen Hund entführt?
Ein armer alter Mann, der einen Erpresserbrief gefunden hat, dass sie seinen Hund entführt haben.
Genau. Wir müssen ja noch erwähnen, dass Walter gar nicht tot ist. Der war gestürzt, oder wie war das?
Der hatte irgendwie
Schwächeanfall
Herzprobleme oder so und wurde ins Krankenhaus von seinem Schwiegersohn oder der Schwiegertochter gebracht.
Ja.
Und das wurde ziemlich überhastet, weil es ein Notfall war. Und dann ist eben der Hund übrig geblieben und das Haus, da lief noch der Fernseher. Und der Hund lief halt an dem Morgen, wo die Müllmänner kamen, rum und Bonnie, die Frau, die nicht wirklich nackte Frau, aber so leicht bekleidet, dass der Müllmann bei ihrem Anblick gerufen hat, also beim Anblick, also er hat gesagt, wir müssen hier raus, das ist eine Sackgasse, hier sind die alle verrückt und die ist nackt. Weil sie gerade mit dem Hündchen im Arm ankommt. Walter hat seinen Hund irgendwie vergessen und sie halt nur dieses Hemdchen da trägt und dieses Höschen und es naja, aus. Wo wollte ich denn jetzt gerade hin? Ach ja, Walter ist, also der taucht ja dann am Ende wieder auf. Interessanterweise, als am Schluss dann das Haus explodiert ist und die Polizei da ist und alles und auch Walter sichtbar auf der Straße sitzt und irgendwie durch den Schock der Explosion muss er eine Atemmaske tragen, ist Art trotzdem, redet er auf die Polizisten ein, also Art, der Nachbar, die haben Walter umgebracht und haben ihn verbuddelt. Walter, der hier sitzt, ist da drin verbuddelt worden, der sagt das sogar. Sie haben Walters Leiche, ja, der hier sitzt da unten im Keller verbuddelt, wir haben Beweis. Und der gibt dann noch ein Fernsehinterview am Ende, dass man sich nicht mit den Leuten aus der Vorstadt anlegen soll. Und es ist, der ist einfach so drüber, der Typ. Der ist einfach so total daneben. Der Krankenwagen mit Ray und dem Doktor, die da gerade kämpfen, der verliert, Hans sitzt da, glaube ich, am Steuer, und der verliert die Kontrolle und rast mit voller Wucht in das Haus von Art hinein, bricht in das Haus hinein über die Veranda in die Tür, dann kommt ja der Moment, wo die Bahre hinten rausfliegt und Ray mit dem Doktor kämpft. Später ist es aber so, dass dadurch, dass der Krankenwagen in das Haus eingebrochen ist, das Haus in Flammen aufgeht. Da kommt dann Rumsfeld und Bonnie kommen zu Art und sagen, hey, Art, deine Frau ist wieder da und dein Haus brennt. Was? Meine Frau ist wieder da? Sein Haus brennt und das Schlimmste ist, dass seine Frau wieder da ist und anschließend gibt er aber noch ein Interview und will dann noch ein Bierchen trinken gehen. Das Haus brennt, ist ihm wurscht. Und es passt irgendwie.
Ja, er ist halt die geistige Sackgasse, ne?
Der ist eine geistige Sackgasse, definitiv.
Es sind ja auch keine richtigen Charaktere, es sind ja alles so Cartoon-Abziehbilder.
Ja, ja.
Es gibt auch eigentlich, bis auf Tom Hanks, der irgendwann erkennt, dass das, was sie tun, falsch ist, keinerlei Charakterentwicklung.
Ja, das stimmt. Die sind ja auch am Schluss, die sind ja also kurz vor dem Schluss, als alle eigentlich davon ausgehen, dass die Klopex unschuldige Opfer dieser verrückten Nachbarn sind, trotzdem überzeugt, dass die Klopex Monster sind. Das ist, also Rumsfeld und Art und alle bis auf Ray haben nichts gelernt. Und erst ganz am Schluss, als ich dann raus. Ich drehe mich gerade vollkommen im Kreis. Das ist. Okay, der Film. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Aus Gründen wollten wir heute die Aufnahme nicht so lang machen lassen. Und da deswegen frage ich euch jetzt mal, habt ihr noch Dinge, bevor wir uns jetzt hier ständig im Kreis drehen, das bringt nämlich dann irgendwann auch nichts mehr in dieser Besprechung. Habt ihr noch irgendwas?
Ich wollte noch einmal ansprechen,
ach so, ja.
Das, was ich nachher als erstes gemacht habe, war tatsächlich zu gucken, wer denn dieser Brother Theodore ist. Mhm. Weil er halt dieses sehr ausdrucksstarke Gesicht hat. Ich habe hier nebenbei auch so ein bisschen gezeigt, ich habe versucht, Tom Hanks zu zeichnen, das war so mäßig erfolgreich und dann einmal auch Bruce Dern, aber Brother Theodore hat halt so ein Gesicht, das hat man dann sofort getroffen.
Ja.
Der hat so eine ganz markante Nase, dann so ein breites Krötengesicht mit so tiefliegenden Augen, dann diese Haare.
Und dieses Maul, dann, dieses vorstehende, auch Krötenmaul.
Ja.
Toll.
Und ich habe halt herausgefunden, dass er wohl in Amerika, ich weiß gar nicht, wann es ab den 50er oder 60er Jahren Stand-up-Comedian war, ist, glaube ich, aus Deutschland emigriert als Jude. Auf, ja. Genau. Und hatte dann irgendwie mit David Letterman irgendwie so eine Beziehung, also dass er öfter mal bei ihm in der Show aufgetaucht ist und deswegen auch relativ bekannt war, weil die beiden sich wohl gut verstanden haben.
Er stammt aus Düsseldorf und hat hier in Köln studiert und ist, glaube ich, der einzige KZ-Überlebende seiner Familie gewesen. Und
ja,
ist
dann
nach dem Krieg in die USA ausgewandert. Ja.
Er hat auch sein Programm Stand-Up Tragedy genannt und nicht Stand-Up Comedy.
Ja.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist sowieso, finde ich, bis Mitte, Ende der 80er, wo man viele ehemals Deutsche, finde ich, so sieht, vor allem in den Filmen, die wir so gesehen haben und früher noch, die halt durch den Krieg oder nach oder wie auch immer emigriert sind, nachvollziehbarerweise.
Wir hatten neulich mal überlegt, ob wir einen Käfig voller Helden in den Sumpf holen. Und da gibt es ja auch einige deutsche oder deutschstämmige oder österreichstämmige Schauspieler, also Oberst Klink oder Feldwebel Schulz, alles Schauspieler mit deutschen oder österreichischen Wurzeln und interessanterweise alle jüdische Abstammung. Auch alle emigriert in die USA und die mussten dann Nazis spielen, weil man das halt zu der Zeit in den 50er, 60er, 80er bis ganz lange haben Schauspieler mit einem deutschen Akzent dann meistens mussten die Nazis spielen. So war das in Hollywood.
Ja.
Tja.
Jedenfalls, Brother Theodore kannte man, glaube ich, nicht so richtig als Schauspieler. Ich denke mal, das war dann wirklich so ein Cameo-Auftritt, der dann für die amerikanische Bevölkerung ein Aha-Moment war. Aber der hat jetzt nicht in vielen Filmen mitgewirkt.
Der war wohl eher durchs Fernsehen bekannt als durch Filme. Ich habe den tatsächlich, das muss auch die einzige größere Filmrolle oder der größere Film gewesen sein, in dem er mitgespielt hat. Oder gab es sogar sein letzter Film, in dem er mitgespielt hat.
Ja. Ja, der war ja auch da schon über 80, ne?
Ja, dieses Gesicht, der muss doch irgendwie bekannt gewesen sein. Der hat ihn doch nicht von der Straße aufgelesen für den Film.
Aber er hat Synchronrollen gespielt. Im letzten Einhorn weiß ich noch, hat er mit gesprochen. Ich weiß jetzt noch nicht mehr genau, welche Rolle das war. Und auch in den Rankin-Bass Tolkien-Verfilmungen müsste der auch. War das
Gollum? Hat der Gollum gespielt?
Gollum, ja, ich glaube, das war Gollum, ja. Im Hobbit.
Genau.
Ich erinnere mich nämlich daran, dass wir den da auch erwähnt hatten.
Der Hans gespielt hat, hat danach, glaube ich, noch einiges gemacht. Der sah dann auch wieder etwas normaler aus in den weiteren Rollen. Immer so ein bisschen Redneck-mäßig dann, aber nicht hier. Mhm. Der trägt ja auch Lederhose und so ein Gamsbart-Hütchen, glaube ich.
Großartig, ja.
By the Burbs.
Das ist ein tolles Outfit.
Ja.
Hey, Pinocchio! Ach, toll.
Ja, und es heißt halt, dass alle wirklich eine gute Zeit hatten während des Drehs.
Ja, Corey Feldman, der ja wirklich große Probleme hatte mit Drogen und allem, um den haben sich Carrie Fisher und Joe Dante sehr gekümmert. Also die haben sich darum gekümmert, dass es dem nicht noch schlechter geht, als es ihm sowieso schon ging. Gerade Carrie Fisher, die ja selber große Drogengeschichte hatte, konnte sich da um Corey Feldman ganz gut kümmern und sich da sehr gut hineinfühlen. Also es scheint, Corey Feldman hatte auch den Schimpansen von Michael Jackson mit am Set, bis der irgendwann
ist das ein Gerücht? Ich glaube, der Schimpanse war mit am Set, aber ich glaube, er hat ja diesen Kumpel, den er auch nachher auf der Veranda hat, der übrigens, glaube ich, ein T-Shirt trägt, wo das Logo von der Skate-Firma von Rick DeCumen drauf ist. Ja, es war eine unglaublich lange IMDb-Liste an Trivia, die sich aber auch immer wiederholt hat. Und dieser Kumpel hatte, glaube ich, einen Lemuren. Und Corey Feldman sagte, er hätte so gerne einen Affen. Und der andere meinte dann, schaff dir bloß keinen Affen an, ich leih dir gerne meinen. Und dann hat er den einmal mitgenommen. Und der hat dann den gesamten Trailer von Corey Feldman verwüstet. Und dann hat Joe Dante ihn des Sets verwiesen.
Ja, das kann, dann war es das eher wahrscheinlich. Ja. War doch nicht Bubbles von Michael Jackson.
Wir haben und auch irgendwie nebenan war, glaube ich, die Hollywood-Tour, hier, was, was, so, 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 so eine Fahrattraktion, wo man dann halt auch an, weiß ich nicht, so einem animatronischen Der weiße Hai vorbeifährt oder sowas. Und angeblich hört man zwischendurch im Film immer Hilfe, Hilfe vom hinterm Zaun, weil da halt diese Attraktion stand.
Und jedes Mal, wenn der Touristenbus durch die Gelder durchfuhr, mussten sie die ganzen Dreharbeiten für 20 Minuten anhalten, bis die Touristen alles besichtigt hatten und wieder weitergefahren sind. Das muss auch sehr lästig gewesen sein.
Hier ist übrigens Tom Hanks. Hallo. Was haltet ihr denn von dem deutschen und dem amerikanischen Titel?
Ich finde den deutschen Titel ehrlich gesagt ziemlich doof. Weil das drückt ja auch die Erwartung, mir fällt immer dieses Teil hier runter, der drückt ja auch die Erwartung schon in eine gewisse Richtung.
Ja.
Ne? Und vorverurteilt ja eigentlich schon direkt. Und das, der Originaltitel The Burbs lässt es halt offen. Ne? Da geht es dann halt, ich sag mal, mehr so grob um die Spießerschaft des Vororts.
Schwer zu sagen, was ich jetzt eigentlich, was ich besser finde, weil ich finde eigentlich meine teuflischen Nachbarn, vor 20 Jahren hätte ich gesagt, der Titel ist doof. Oder bis vor kurzem hätte ich gesagt, meine teuflischen Nachbarn, was für ein doofer Titel, genau aus dem Grund, weil das so ein reißerischer Titel ist, der genau das ausdrücken soll, weil ich halt bei meine teuflischen Nachbarn immer nur an die Klopex gedacht habe. Aber ich sehe das halt auch auf zwei Ebenen, meine teuflischen Nachbarn, das sind eben nicht nur die Klopex, das ist auch Art, das ist Rumsfeld, das ist Walter, das ist Ray selber, das sind auch teuflische Nachbarn. Das sind eben genau die ganz normalen Nachbarn, die sind auch schlimm. Die sind eigentlich die Irren, die Verrückten. Also ist meine teuflischen Nachbarn auf einer Metaebene funktioniert das wieder ganz gut. Andererseits ist The Burbs klingt schon so toll und es sagt eigentlich schon so in dieser kurzen Silbe, diesen kurzen zwei Silben, The Burbs, steckt dann schon so viel drin. Es sind die Vororte, weil es geht ja um nicht nur um die Nachbarn, sondern es geht um die Nachbarn in den Vororten, um die Abgründe, die sich in den Vororten abspielen. Also finde ich The Burbs auch ein guter Titel. Also ich könnte mich nicht entscheiden, was mir heute besser gefällt. Ich hätte früher The Burbs allerdings gesagt. Yeah.
Ja, ich frage, weil ich finde The Burbs irgendwie so ein bisschen zu trocken für den Film. Der fängt ja dann auch mit einer relativ gruseligen, unheimlichen Szene an und dann hast du halt nur in so einer normalen Schrift hat da irgendwie The Burbs stehen. Man hätte es dann vielleicht noch ein bisschen in einer schickeren Art und Weise präsentieren können, aber ich sehe auch irgendwie so ein Zwischending aus den beiden Titeln, aus dem Deutschen und dem Englischen, wäre, glaube ich, für mich das Ideale für den Film gewesen, ohne dass ich jetzt was sagen könnte, was das wäre.
Also wenn ich mir vorstelle, sie hätten den Titel einfach nur ins Deutsche übersetzt, das wäre, glaube ich, auch ziemlich blöd gewesen. Ja, Vorort.
Ja, das wäre... Nachbarschaft.
Neighbors.
Was wäre denn das deutsche Äquivalent dazu? Burbs ist ja dadurch, dass es so abgekürzt ist, hat das ja schon sowas Abwertendes dann auch ein bisschen.
Ja.
Ja, stimmt.
Nee. Randbezirk.
Speck, oh, das war ein schöner Titel.
Randbezirk, das klingt eher nach Großstadtrevier. Nee. Also eher Vorstadtrevier eigentlich. Hier im Vorstadtrevier, Tatort Nachbarschaft oder irgend sowas. Naja. Randbezirk. Ja. Gibt es noch irgendwas? Tobi, war dir noch irgendwas eingefallen?
Nichts, was wir nicht schon gesagt hätten oder was ansonsten klein-klein wäre. Also ich sag mal, im Großen und Ganzen war es das für mich.
Ja, ich habe auch nichts mehr. Ich habe mir alles, was ich mir notiert habe, ist auch irgendwie vorgekommen. Dann würde ich mal sagen, dann war es das jetzt? Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mit mir die Nachbarschaft unsicher gemacht habt. Die Burbs, die teuflischen Nachbarn. Ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, weil das ist eure Aufgabe in dieser Angelegenheit gewesen. Das habt ihr toll gemacht, wie immer. Ihr könnt jetzt Kommentare hinterlassen, wenn ihr wollt. Und ihr habt uns ja jetzt beobachtet, wie sich das für gute Nachbarn gehört, habt uns jetzt genau beobachtet, was wir alles so getrieben haben und könnt jetzt über Kommentare euch darüber austauschen und dann kriegen wir das ja mit. Ihr müsst das irgendwie hinter der Hand machen, wenn ihr über uns reden wollt. Ihr könnt natürlich auch offen über uns reden. Uns, wie gesagt, Kommentare auf Blue Sky sind wir mittlerweile nicht mehr auf X. Da ist nix. Genau, Daumen hoch, zeigt mir der Lars gerade. Absolut, Tobi auch Daumen hoch. Wir sind allerdings immer noch auf Facebook zu finden. Könnt uns eine E-Mail schreiben, kontakt@der-sumpf.de, und wenn ihr mir irgendwas Gutes tun wollt, weil dieser Podcast, den ich hier betreibe, ist immer noch ein nicht kommerzieller, dann gibt es da noch die Wunschliste. Ich wurde nur darauf hingewiesen, zu betonen, dass wenn ihr mir irgendwas aus der Wunschliste schenkt, Schokolade zum Beispiel, dass das kein Sponsoring ist. Dieser Podcast ist immer noch nicht kommerziell und wird nicht gesponsert und unterstützt, sondern kleine Aufmerksamkeiten sind Geschenke und kein Sponsoring. Müsst ihr aber nicht, wenn ihr nicht wollt, will ich euch das auch gar nicht aufdrängen. Habe ich in letzter Zeit viel zu häufig gemacht, ist ja jetzt auch nicht mehr Weihnachten. Ich freue mich viel mehr, wenn ihr das einfach mal weiter sagt, wenn ihr das teilt oder wenn ihr nette Bewertungen, gute, viele Sterne oder so abgebt. Ist genauso gut. Sogar noch viel besser, weil ich davon nicht zunehme. Bei Schokolade ist das immer so ein Problem.
Das sind Zimtsterne. Man weiß es nicht. Ne? Man weiß
Zimtsterne es sind nicht auf der...
Marzipansterne.
Sind da nicht auf der Liste?
Ne? Nicht auf der Liste. Nein. Wir gehören an Weihnachten und das lehne ich ab.
Irgendwo auf der Welt ist immer Weihnachten.
Nein, Weihnachten lehnen wir ab. Also wir hier, Majestatis. Pluralis und so. Ja, das war das. Und damit bin ich jetzt auch mit der Verabschiedung am Ende. Irgendwas wollte ich noch sagen. Gab's irgendwas, was ich vorlesen soll? Irgendwelche Kommentare habe ich natürlich wieder mal gar nicht.
Brief?
Karte? Briefe? Nee. Ist gerade... Nix. Ja, dann macht mal. Dann schreibt mal was, dann kann ich auch wieder... Oder war irgendwo ein Kommentar? Nee. Gut. Lass mal das. Ich schreibe keine Kommentare. Ich lese sie eh nicht vor und vergesse sie. Ist so peinlich. So, jetzt gibt's noch mal meine Morricone-Verunglimpfung. Ich hätte irgendwas anderes spielen sollen.
Ich find's schön.
Ja, wenn man nicht weiß, was es sein soll, ist es schön.
Das ist richtig.
In dem Sinne, macht's gut und tschüss.
Gute Nacht.
Tschüss.
Doch, jetzt habe ich es gehört. Es war noch besser.
Ja, Morricone kann einpacken.
Ich habe auch gedacht, was hätte man denn passend zum Thema? Gibt es irgendwelche Songs mit Nachbarn? Da ist mir jetzt nur Maschendrahtzaun eingefallen von Stefan Raab.
Oh Gott, nein.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.